Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute ist Weltkindertag und Kinder haben ein Recht auf Bildung. Das klingt gut, aber in der Praxis zeigt sich leider, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen das Glück haben, dass sie auch eine gute Bildung bekommen und fair behandelt werden. Teilweise leiden sie unter Diskriminierung, etwa wie dem Klassismus, der Menschen aufgrund ihres sozialen Status herabwürdigt, auch Konsequenzen für die Berufswahl hat und dazu führt, dass Ausbildungsberufe als nicht so attraktiv angesehen werden wie ein Studium. Und oft stimmen die Rahmenbedingungen nicht für eine gute Bildung, weil Geld fehlt. Aber vielleicht gibt es einen Akteur, der das ändern kann. Das sind heute unsere Themen bei Campus und Karriere. Mein Name ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Klassismus bezeichnet eine Form von Diskriminierung, bei der es um den sozialen Status geht, also den wirklichen, aber auch den vermuteten. Klassismus verhindert den sozialen Aufstieg und macht bestimmte Ausbildungswege unattraktiv, sagt Tanja Abu. Sie forscht an der Uni Hildesheim zu dem Phänomen und ich habe sie gefragt, ob es im Kern beim Klassismus darum geht, wie hoch die soziale Anerkennung eines Berufs ist.
Das ja, aber nicht nur. Also in Bezug auf Berufe versuche ich das immer so zu erklären, dass zum Beispiel, wenn ich in einem Krankenhaus arbeite, ne, wenn ich mir Krankenhaus als Institution anschaue, dann habe ich die Fachärztin, die dort angestellt ist, und ich habe die Reinigungskräfte, um mal so eine ganz breite Schere aufzumachen. Und die Reinigungskraft ist in diesem Krankenhausablauf genauso wichtig für das Beseitigen von Keimen, also für das Überleben der Menschen genauso wichtig wie die Fachärztin. Sie werden nur gesellschaftlich völlig anders anerkannt und auch unterschiedlich entlohnt. Aber es geht halt nicht nur um Berufe.
Wobei bei dieser weiten Schere, die wir haben, ja auch durchaus eine ganz andere Verantwortung hinter dem jeweiligen Beruf dann steckt.
Genau, es ist natürlich jetzt erstmal nur eine Illustration, aber es ist eine Illustration, die aufzeigt, wie Menschen unterschiedlich gewertet werden oder Menschen auch Kompetenzen zu- und abgesprochen werden aufgrund der Position, die sie erstmal augenscheinlich im Berufsleben einnehmen zum Beispiel.
Und ist das ein Beispiel dafür, dass die nicht akademischen Berufe einfach immer noch weniger anerkannt sind?
Nicht nur weniger anerkannt sind, sondern auch ein Beispiel dafür, dass den Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, auch Fähigkeiten zugeschrieben werden. Zum Beispiel zu abstraktem Denken. Es gibt Zuschreibungen in Bezug auf Geschmack, Musik. Es gibt Aberkennungen von Wissen aufgrund dessen, wie Menschen sprechen, sich ausdrücken. Obwohl die Gedanken und die Strukturen, die benannt werden, oft sehr ähnlich sind.
Also das heißt, von den Startchancen, die ein Mensch hat, wird dann da Rückschlüsse gezogen, gegebenenfalls auch welche geistigen Kapazitäten hat oder sie.
Genau, ja.
In der Forschung wird ja oft auf die Durchlässigkeit des Bildungssystems geschaut. Vor allen Dingen ja, ob beispielsweise Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten einen Hochschulabschluss machen oder eben nicht und wie da die Durchlässigkeit ist. Gibt es denn auch Untersuchungen dazu, wie der andere Weg ist und wie der bewertet wird? Also wenn ein Kind beispielsweise aus einem Akademiker-Haushalt mit Abitur sich dann entschließt, eine Ausbildung zu machen?
So gut wie gar nicht. Also es gibt halt in der Bildungsforschung so eine Arbeitsteilung, dass sich angeschaut wird, wie man Marginalisierte, also junge Menschen aus ArbeiterInnen- und Armutsfamilien, ich sage immer ArbeiterInnen- und Armutsklasse, um da Dinge mitzubenennen, eben einen sogenannten Bildungsaufstieg machen oder wie man die Zugangschancen auch verbessern kann. Es wird sich aber so gut wie überhaupt nicht angeschaut, wie die Anpassungsbewegungen von Menschen sind, denen eine akademische Laufbahn vorgezeichnet war. Und da gibt es eine Studie, die ich gefunden habe. Und da wird dann gleich das ist nicht mein Wording, missratene Söhne und Töchter gesprochen. Also da liegt ja schon mal so sehr viel drin, dass man dann davon ausgeht, okay, wenn einem Menschen eigentlich jeder Weg offen stand und diese Person entscheidet sich dann für zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung, dann wird diese Person gleich als missraten gelabelt. Und das fand ich tatsächlich auch in meinen Recherchen sehr interessant, dass es offenbar in der Forschung auch nur diese eine Blickrichtung zu geben scheint und dass sehr wenig auf junge Menschen auch aus akademischen Familien geschaut wird.
Also auch in dieser Perspektive keine Gleichwertigkeit, was Anerkennung, sozialen Status oder auch ja, das Zuschreiben von Fähigkeiten angeht?
Ja, genau.
Wie sehen das denn diejenigen, um die es im Kern geht? Also die jungen Menschen, jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die vor einer Entscheidung stehen. Gibt es dazu Untersuchungen, wie stark die geprägt sind von ihrem Elternhaus oder entscheiden die sich dann wirklich frei in ihrer späteren Berufs- und Ausbildungswahl?
Jein. Also ich würde sagen, dass es gesamtgesellschaftlich schon ein größeres Bewusstsein für unterschiedliche Bildungswege gibt. Und Aladin El-Mafalani hat mal gesagt, es gibt halt diesen Fahrstuhleffekt. Also alle fahren so eine Stufe höher, aber der Abstand bleibt gleich. Aber wenn ich in einer Familie aufwachse, die jetzt nicht akademisch ist und ich überhaupt nicht auf die Idee komme, dass ein Studium was für mich wäre, dann tritt was ein, was in feministischer Perspektive wird zum Beispiel vom Gender Dream Gap gesprochen. Also welche Träume und Wünsche kann ich überhaupt an ein Leben entwickeln? Und ich würde behaupten, dass es auch einen Class Dream Gap gibt. Also dass ich aufgrund dessen, was ich überhaupt kennenlerne, auch in meinem Aufwachsen, überhaupt nicht erst den Wunsch entwickle oder die Perspektive oder die Möglichkeit für mich sehe, zum Beispiel Professorin zu werden.
Oder Handwerksmeister.
Oder Handwerksmeister, ja.
Sie haben es eingangs gesagt, Klassismus, da gehört für Sie auch immer das Thema Armut und ja, ökonomische Mittel dazu. Wäre es dann nicht ein relativ einfacher Ansatz zu sagen, bei den Ausbildungsberufen wird beispielsweise die Ausbildungsvergütung erhöht, damit eben dieses Thema gar nicht mehr mitspielt?
Absolut. Also da wäre ich total dabei zu sagen, dass Ausbildungsvergütungen in der Regel zu niedrig angesetzt sind und Menschen auch in Stress halten. Und Menschen, die in materieller Sicherheit aufgewachsen sind, können sich oft nicht vorstellen, was es heißt, wenn ich eine Ausbildungsvergütung bekomme, die weit unter dem Mindestlohn liegt. Also es sind manchmal ein paar hundert Euro und dann kann ich Bundesausbildungsbeihilfe beantragen. Ich bekomme vielleicht noch Kindergeld. Also ich bewege mich immer in einem Antragswust, um zu so einer, und das nennen wir eine Puzzlefinanzierung, zu kommen. Also ich habe viele Puzzlestücke, aus denen ich dann irgendwie so gerade unter das Existenzminimum komme oder gerade übers Existenzminimum komme. Und das sind aber alles immer antragsbasierte Finanzierungen, die auch in einem gewissen Turnus wiederholt werden müssen. Und das ist Stress. Und eine bessere Bezahlung wäre da auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt.
Was gegen Klassismus helfen könnte, darüber habe ich mit Tanja Abu von der Uni Hildesheim gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Ein Jahr im Ausland leben für viele Jugendliche in Deutschland ist ein Schüleraustausch ein großes Abenteuer Und ein großer Gewinn. Sie lernen eine Sprache perfekt, neue Freundschaften entstehen und die Jugendlichen bekommen tiefe Einblicke in die Kultur eines anderen Landes. Mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler nehmen jährlich an so einem Schüleraustausch teil. Aber es sind meistens Gymnasiasten, die den Schritt ins Ausland wagen. In der Hauptschule oder in Bayern ist das die Mittelschule, sind Auslandsaufenthalte bisher die absolute Ausnahme. Auch das ist eine Form von Klassismus, von Ausgrenzung, über die Philipp Artelt berichtet.
Es ist 2 Wochen vor Abreise für die 16-jährige Lu-Ann aus München.
Ich habe noch gar nichts gepackt. Das fühlt sich so an, als wäre es irgendwie erst so in 3-4 Monaten. Deswegen bin ich auch nicht wirklich nervös.
Ein Jahr Brasilien hat Lu-Ann vor sich. Ein Jahr, das sie in einer Gastfamilie verbringen wird, in eine brasilianische Schule gehen wird und sie wird lernen müssen, dem Unterricht in brasilianischem Portugiesisch zu folgen.
Das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ich war in einem Kurs mit meiner Mutter und jetzt halt lerne ich halt immer noch über Duolingo Portugiesisch.
Lu-Ann ist die Einzige aus ihrer Mittelschulklasse, die so ein Auslandsjahr macht. Ihre Reise wird von der Stiftung Jugendaustausch Bayern finanziell unterstützt. Die Stiftung wurde von der bayerischen Staatsregierung gegründet und dort ist man stolz auf Lu-Anns Beispiel. Denn Jugendliche von Haupt- und Mittelschulen machen nur selten Auslandserfahrungen, zitiert Tina Hofmann von der Stiftung eine Studie.
Umso besser gebildet die Eltern sind und umso mehr Einkommen sie haben, umso größer ist die Chance, dass die Jugendlichen da mal dran teilnehmen. Also kann man schon sagen, dass es schwieriger ist, Mittel- und Realschüler und berufliche Schüler für solche Austausche zu gewinnen.
Geld, das hat auch bei Lu-Ann eine Rolle gespielt. Trotz der Förderung muss ihre Mutter noch 5.000 Euro dazuzahlen. Geld, das eigentlich für den Führerschein gedacht war. Aber selbst wenn sich alle finanziellen Probleme lösen lassen, die Jugendlichen stehen sich manchmal selbst im Weg.
Ich glaube, das liegt halt eben einfach daran, dass man denkt, dass man auf der Mittelschule zum Beispiel gar nicht so die Chance dazu hat, dass man halt denkt so, ich habe gar nicht die Chance, mich dafür überhaupt anmelden zu können, weil ich ja nicht auf dem Gymnasium oder auf die Realschule gehe.
Hier sind Lehrerinnen und Lehrer gefragt. Sie müssen Jugendlichen und Eltern Mut machen. Aber gerade bei den Eltern von Mittelschülern gibt es Vorbehalte. Stefanie Decker ist Lehrerin an der Eichendorff-Schule im fränkischen Erlangen. Sie hat einen einwöchigen Austausch nach Stoke-on-Trent in England organisiert.
Ich hatte auch 3 Eltern, wo die Eltern gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Es ist meistens auch die Akademikerhaushalte, die dann sagen, hey, ich habe das auch schon früher gemacht. Oder wo der Papa öfters im Ausland ist, wo die Familie viel verreist, wo einfach sagt, wir haben da auch die Scheu nicht.
Für Lehrerin Decker war der Schüleraustausch ein Riesenaufwand. Ist die Reise dann aber organisiert, in vielen Überstunden, ist sie ein voller Erfolg.
Dann kamen Schüler, die dann gesagt haben, ich habe gerade was auf Englisch gesagt und die hat es verstanden. Die hat geantwortet und ich habe es auch verstanden, was die gesagt hat. Und das war so genau deswegen. Genau deswegen machen wir es.
Gerade Lehrkräfte an Mittelschulen wissen offenbar noch zu wenig über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten, wie sie die Stiftung Jugendaustausch Bayern anbietet. Die Stiftung versucht gezielt, Lehrkräfte an Mittelschulen zu erreichen. Sie wendet sich aber auch direkt an die Jugendlichen, zum Beispiel über Social Media. Mit Kurzaufenthalten im Ausland sollen die Jugendlichen für ein Schüleraustauschjahr angefixt werden. Bei Lu-Ann hat das geklappt. Sie ist durch eine 2-wöchige USA-Reise auf die Idee mit Brasilien gekommen. Inzwischen ist sie schon 1 Monat in ihrer Gastfamilie. Und für alle, die sich bisher nicht getraut haben, ins Ausland zu gehen, hat Lu-Ann noch einen Tipp.
Wirklich mal hinsetzen und sich die Sachen anschauen, die Programme, und sich halt eben einfach mal anmelden.
Einfach probieren. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal.
Ja, die Schülerin in Bayern genutzt hat, diese Gelegenheit. Genutzt haben auch Kinder zum heutigen Weltkindertag die Chance, uns ihre Wünsche mitzuteilen, und über die sprechen wir gleich. Heute ist der Weltkindertag und das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland haben den Tag unter das Motto gestellt, mit Kinderrechten in die Zukunft. Wir haben Kinder mal gefragt, welche Veränderungen sie sich jetzt schon wünschen würden.
Ich finde, Kinder sollten mitbestimmen, ob es mehr Spielplätze gibt, mehr Einkaufszentren.
Ja, dass die Eltern einfach so mal weg sind und dann dürfen die Kinder vielleicht mal ein bisschen Geld mitnehmen und dann können sie irgendwas kaufen oder sowas.
Also halt, dass Kinder auch bei Wahlen, zum Beispiel die Präsidentenwahl, auch mit wählen dürfen.
Sie sollten auch ein bisschen so Kinderrechte mitbestimmen, weil das geht ja darum auch um sie.
Mehr Einfluss, mehr Mitbestimmung, das wünschen sich also diese Kinder. In Dänemark testet eine Schule seit einem Jahr etwas, was sich auch viele Schülerinnen und Schüler von Herzen wünschen, nämlich einen späteren Unterrichtsbeginn. Einige Klassen dürfen einfach eine Stunde länger morgens im Bett liegen bleiben. Das klingt traumhaft und macht medizinischen Sinn. Zu dem Schluss kommt das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit in Dänemark. Julia Weschenbach berichtet.
Bei der 13-jährigen Lina aus Kopenhagen klingelt der Wecker seit einem Jahr deutlich später als vorher. Denn die Siebtklässlerin muss nicht mehr um 8 Uhr, sondern erst um 8:45 in die Schule gehen. Und nicht nur sie. Die meisten Teenager an der Tostrup-Realschule dürfen sich morgens noch einmal umdrehen, wenn alle anderen schon auf dem Weg zum Unterricht sind. Denn die Jahrgänge 7 bis 9 der Schule testen spätere Anfangszeiten. Lina ist, wie fast alle ihrer Klassenkameraden, begeistert. Ich finde das super mit dem späteren Unterrichtsbeginn, weil man länger ausschlafen kann. Ich kann mich dadurch in der Schule besser konzentrieren und lerne mehr. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler schwärmen von dem neuen Konzept. Früher, erzählt Schulleiter Kenneth Hellgren, sei die erste Stunde oft zäh gewesen. Körperlich seien die Teenager da gewesen, im Kopf hätten sie noch geschlafen. Auch für Lehrkräfte anstrengend. Heute sehe das ganz anders aus.
Die haben mehr Ruhe und die fühlen sich mehr ausgewählt.
Sie sind viel ausgeruhter, wenn sie in die Schule kommen, nicht gestresst, müde und muffelig. Sie reden besser und freundlicher miteinander. Das schafft einen angenehmeren Unterricht. Der Eindruck ist nicht aus der Luft gegriffen und die Tostrup-Realschule ist nicht die einzige Schule, die Teenagern morgens mehr Schlaf gönnt. Rund 20 Schulen in Dänemark experimentieren derzeit mit dem späteren Unterrichtsbeginn. Sie berufen sich auf Studien, die sagen, der Hormonhaushalt Jugendlicher ist schuld, dass sie später einschlafen und morgens länger brauchen, um wach zu werden. Forscherin Katrine Wimmelmann vom Zentrum für Kindergesundheit in Kopenhagen erklärt, bevor wir aufwachen, schütten wir Cortisol aus, ein Stresshormon, um uns aufzuwecken und uns startklar für den Tag zu machen. Bei Teenagern wird dieses Hormon später ausgeschüttet. Die Schlussfolgerung? Das jugendliche Gehirn funktioniert besser, wenn es erst später am Tag aktiv werden muss. Am Nachmittag länger bleiben müssen die Schülerinnen und Schüler zumindest an der Tostrup-Realschule deshalb nicht. Stattdessen übernehmen öfter einmal 2 Lehrkräfte den Unterricht, wie Schulleiter Kenneth Hellgren berichtet. Sie lernen dasselbe, aber eben in kürzerer Zeit. Obwohl sie 1/4 Stunde später anfangen, haben sie zur selben Zeit frei wie früher. Wir haben damit wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder sind froh, die Lehrer und die Eltern auch. Und unsere Erhebungen zeigen, dass sie durch die kürzere Unterrichtszeit nicht weniger lernen. Aber es geht ihnen viel besser und das ist das Entscheidende für uns. Möglich ist das aber auch, weil die Schule in Tostrup eine Privatschule ist. Öffentliche Schulen dagegen dürfen in Dänemark nicht einfach so den Unterrichtstag verkürzen. Den späteren Start testen einige öffentliche Schulen ab diesem Schuljahr aber auch. Nicht alle sind begeistert von dem Experiment. Auch das gibt Rektor Hellgren zu. Es gab ein paar Eltern, nicht viele, die sich Sorgen gemacht haben, dass die Kinder morgens selbst aufstehen und frühstücken müssen, weil die Eltern um die Zeit schon bei der Arbeit sind. Aber auch dem kann Hellgren etwas Positives abgewinnen. Denn so lernten die Jugendlichen Selbstständigkeit, sagt er. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir morgens weniger Autos an der Schule sehen, weniger Verkehr, weil die Schülerinnen und Schüler nicht mehr gebracht werden, sondern selbst zur Schule kommen müssen, Radfahren, den Zug oder Bus nehmen. 2 Jahre will die Tostrup-Realschule das Experiment auf jeden Fall noch fortführen. Aber Schulleiter Kenneth Hellgren traut sich jetzt schon eine längerfristige Prognose.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Entscheidung noch einmal rückgängig machen. Ich glaube, wir behalten das bei, weil es richtig gut zu funktionieren scheint. Besonders in Bezug darauf, wie es den Schülerinnen und Schülern geht und wie sie miteinander umgehen. Und das ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass sie etwas lernen. Zumindest in Tostrup wird der Wecker also auch in Zukunft bei vielen Teenagern später klingeln.
Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind in den vergangenen Jahren schlechter geworden im internationalen Vergleich. Darüber haben wir immer wieder bei Campus und Karriere berichtet. Damit es mit der Bildung in Deutschland besser wird, gibt es auch die Idee, dass die Wirtschaft stärker in Bildung investieren soll. Und es gibt von Teilen der Wirtschaft auch eine Bereitschaft dazu. Aber geht das? Und wenn ja, wie kann sich die Wirtschaft an der Bildung beteiligen? Damit hat sich meine Kollegin Britta Mersch beschäftigt. Britta, ganz grundsätzlich, wie steht's um die Bildungsfinanzierung in Deutschland?
Also wenn man sich jetzt mal eine Zahl rausgreift, Deutschland gibt rund 5% des Bruttoinlandsprodukts für Bildungseinrichtungen aus und liegt damit im Mittelfeld der OECD. Das zeigt die aktuelle Erhebung Bildung auf einen Blick. Aber bei dieser Zahl gibt's Länder, die investieren deutlich mehr. Zum Beispiel Norwegen, Island, Israel. Und dort sind auch die Ausgaben für Grundschulen und Kitas deutlich höher. Und das ist interessant, weil da werden ja die Grundlagen gelegt, um die Sprache oder auch mathematische Kompetenzen zu legen. Insgesamt wurde bei der Vorstellung dieses Berichts gesagt, Deutschland investiert eher in die Gegenwart, also in die soziale Sicherung und weniger in die Zukunft der Kinder. Also da ist noch viel Spielraum.
Und es gibt auch immer wieder Streit um verschiedene Programme im Bildungsbereich.
Genau, wir sehen das ja zum Beispiel im Moment beim Digitalpakt 2. Da streiten Bund und Länder seit Monaten über die Finanzierung. Und auch das Startchancenprogramm, das wird ja teilweise gelobt, aber auch kritisch gesehen, was das Finanzielle angeht. Also da fließen ja 10 Jahre lang 20 Milliarden Euro an Schulen in herausfordernden Lagen. Und auch da sagen Kritiker, da hätte man wirklich noch deutlich mehr reinstecken können.
Und jetzt der Vorschlag, bezieht die Wirtschaft mit ein, damit die sich beteiligt. Wie könnten sich denn Unternehmen beteiligen?
Es gibt da ganz verschiedene Ideen. Also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt ganz klar, die Unternehmen haben da eigentlich gar nichts verloren. Wir brauchen eine angemessene Besteuerung von Unternehmen, was sich dann positiv auf die Bildung auswirkt. Es gibt aber auch andere Ideen. Eine kommt vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Und der Direktor kann sich vorstellen, dass ein Fonds aufgelegt wird, in den dann Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen einzahlen und aus dem heraus dann verschiedene Programme finanziert werden. Und die Rechnung ist dann so, Menschen erreichen so dann auch eine bessere Bildung, zahlen mehr Steuern, es gibt geringere Sozialausgaben und so könnte dann auch langfristig etwas in diesen Fonds zurückfließen. Das sind also mal zwei Ideen, wie Bildungsfinanzierung verbessert werden kann.
Also das ist der Rahmen für die Diskussion morgen bei Campus und Karriere hier um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk. Wer nimmt an der Diskussion teil?
Das ist einmal Dieter Dohm vom Forschungsinstitut für Bildungsökonomie in Berlin, dann Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands.
Und dann können sich ja auch noch die Hörerinnen und Hörer beteiligen.
Genau, also Sie können einmal eine Mail schreiben, jetzt schon an campus@deutschlandfunk.de. Und wir haben auch einen ganz neuen Kanal, WhatsApp. Da können Sie uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen und Meinungen, die uns dort erreichen, die können wir dann morgen auch einspielen. Und jetzt kommt eine etwas komplizierte Handynummer. 0173 535 8089. Ich sage die nochmal. 0173 535 8089.
Vielen Dank, Britta Mersch. Und Sie können sich natürlich auch bei uns unter der altbekannten und kostenfreien Nummer 00800 4464 4464 melden und mitdiskutieren. Und mit dem Hinweis auf die morgige Sendung von Campus und Karriere und die Diskussion geht die heutige Sendung zu Ende. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.